So, dann geht's hier weiter mit Tobias. Sehr aktiv bei OpenStreetMap. Ihr habt ihn, glaube ich, auch schon am Mittwoch gesehen. Und er wird uns was zu 3D-OSM erzählen.
Danke für die Gelegenheit, hier was zu meinem Open-Source-Projekt OSM to World erzählen zu dürfen. OSM to World ist nicht das erste Mal bei einer Foskis-Konferenz auf dem Programm, aber es gibt natürlich wie jedes Mal wieder spannende neue Features. Um alle abzuholen, fange ich aber trotzdem mal damit an, was OSM to World eigentlich ist. Es ist ein Stück Software, das 3D-Modelle aus OpenStreetMap-Daten erzeugt. Theoretisch aus beliebigen Daten im OSM-Format, aber weil das ja doch ein bisschen ein eigenes Format ist mit ganz eigenen Besonderheiten, eben spezialisiert darauf, das meiste aus diesem speziellen Datenformat herauszuholen. Und diese Daten exportiert es dann in so ziemlich alles, was man mit 3D-Modellen machen kann. Einzelne 3D-Modelle in bestimmten Dateiformaten, direkt gerenderte Bilder in Kacheln, seit langem schon in 2D-Kacheln, die halt so isometrisch 3D simulieren. Inzwischen auch in 3D-Tiles und in interaktive Szenen direkt auf dem Rechner, auf dem OSM to World läuft, wenn man das möchte. Was OSM to World kann, bevor ich so richtig in die Neuerungen einsteige, möchte ich mal runterbrechen auf die Input- und die Output-Seite. Und auf der Input-Seite, wie ich schon angedeutet habe, ist das Ziel eben, ich möchte das Maximum aus dem rausholen, was in OSM steckt. Was steckt denn in OSM? Ja, was man als erstes sieht, wenn man so ein 3D-Stadtmodell betrachtet, ja, Gebäude. Gebäude sind sehr prominent. Gebäude ist was, was jeder 3D-Renderer als erstes unterstützt. Und es war auch das erste, was OSM to World seinerzeit unterstützt hat. Inzwischen unterstützt OSM to World die ganze Bandbreite an Mapping- und Tagging-Schemata, die es in OSM gibt zu dem Thema. Aber OSM to World hört natürlich bei Gebäuden noch lange nicht auf. Auch Dinge wie Verkehrswege, die in anderen Renderern oft nur eine Textur am Boden sind, sind bei OSM to World ein komplettes 3D-Modell. Und auch die ganzen Details, die es in der Welt so gibt, vergesse ich dabei nicht. Ein Teil des Reichtums von OSM ist eben, dass ja, Mapper haben sehr unterschiedliche Interessen, mappen entsprechend unterschiedliche Daten und ich möchte die auch in meinem 3D-Rendering vorkommen haben. Sei es jetzt diese Wasserrutsche im örtlichen Schwimmbad, der Spattplatz oder die Handläufe an den Treppen. Zur Welt gehören auch Innenräume und deshalb unterstützt OSM to World das Gebäuderendering nicht nur von der Außenseite, sondern mit Simple Indoor Tagging auch den Innenraum von Gebäuden, wo er eben erfasst ist. Und das Ganze ist ein nahtloses 3D-Modell der Außen- und Innenseite von Gebäuden, wird also nicht irgendwie besonders behandelt, sondern das ist hinterher eine 3D-Welt aus einem Guss. Um das Maximum aus OSM rauszuholen, genügt aber auch noch nicht eine lange Liste an unterstützten Objekttypen und Attributen, sondern auch die Beziehungen zwischen den Objekten müssen auf geeignete Weise abgebildet werden. Und bei 3D-Darstellungen heißt das, ja, es muss eine relative Positionierung der Objekte zueinander so erfolgen, dass es eben zusammenpasst. Auch wenn vielleicht die Genauigkeit beim Mapping gar nicht so da war, aber man kann aus den Attributen rauslesen, dieses Verkehrsschild, dieser Mülleimer gehören an diesem Pfosten dran. Also muss man die relative Positionierung so hindrehen, dass es eben passt. Das gleiche Konzept gibt es auch an ganz vielen anderen Orten, zum Beispiel bei Solarpanelen auf dem Dach oder Dachparkplätzen und noch einer ganzen anderen Liste von Dingen, wo es eben darauf ankommt, die Objekte nicht nur als Einzelnes zu betrachten, sondern auch relativ zueinander geeignet zu positionieren. Zur Output-Seite. Was ich möchte, dass hinten rausfällt, sind moderne, flexibel einsetzbare 3D-Modelle. Und ein Schwerpunkt liegt wirklich darauf, dass sie flexibel einsetzbar sein sollen. Ich verstehe OSM to World als eine Komponente, die eben wiederverwendbar ist und die diese ganze Intelligenz, die im Auswerten von OSM-Daten steckt, für ganz unterschiedliche Anwendungsfälle erschließt. Sei es jetzt, dass jemand eine Karte im Web anzeigen will, aber sei es auch, dass jemand die Daten für ein Computerspiel braucht oder für ein 3D-Druckprojekt. Und eigentlich ist es ja immer die gleiche Logik, das Übersetzen von OSM-Daten in 3D-Modelle. Und das soll eben OSM to World einmal gut machen, damit es möglichst viele Menschen wiederverwenden können. Der Standard, der dazu am besten passt, ist GLTF. OSM2World unterstützt zwar auch andere Output-Formate, aber GLTF ist ein moderner, offener Standard, der den Eigenanspruch hat, das JPEG von 3D werden zu wollen und auch auf einem sehr guten Weg in diese Richtung ist, weil es wird in sehr vielen Engines, in sehr vielen Modeling-Tools, in sehr vielen anderen Werkzeugen aus dem 3D-Ökosystem unterstützt und ist daher die beste Wahl, um eben diese gewünschte Flexibilität der Nutzbarkeit des Outputs von OSM2World hinzubekommen. Ein Beispiel, Blender als Open-Source-3D-Modeller unterstützt natürlich GLTF und man kann OSM2World-Modelle daher problemlos in Blender und in jedes andere Tool, das GLTF unterstützt, hineinladen. GLTF ist auch deshalb so gut geeignet, weil es Physically-Based Rendering unterstützt. Das kann OSM2World seit einigen Jahren auch und das ist einfach ein relativ modernes Konzept, um diese allgegenwärtige Herausforderung beim 3D-Rendering anzugehen. Wie simuliere ich die Interaktion von Licht mit 3D-Objekten so, dass das Ergebnis gut aussieht, aber trotzdem noch in vertretbarer Zeit zu berechnen ist? Der Name kommt daher, dass es sich an Materialeigenschaften orientiert, die so ein bisschen physikalische Phänomene widerspiegeln, wenn sie sie auch nicht wirklich realistisch simulieren. Aber sie sind vom Namen her daran angelehnt und daher kommt eben auch dieser Name Physically Based Rendering. In der Praxis bedeutet das vor allem, man braucht ganz viele Texturen. Man braucht also nicht nur eine Textur, die die Farbe des Objekts wiedergibt, sondern man braucht auch Texturen, die viele andere Dinge abbilden, die also die RGB-Kanäle von so einem Bild nicht dazu verwenden, Rot, Grün und Blau abzubilden, sondern zum Beispiel X, Y, Z-Koordinaten von einem normalen Vektor, von einer Oberfläche. Damit nicht ganz so viele Texturen werden, ist es in vielen Engines und auch bei OSM2World unterstützt, dass man einige davon zusammenfasst. Gerade bei Dingen, die eigentlich nur ein Graustufenbild ist, verschwendet man ja sonst die beiden anderen oder sogar die drei anderen beim RGBA-Bild Farbkanäle. Deshalb packt man die einfach in eine Textur rein, dann sind nicht mehr ganz so viele. Trotzdem, wir brauchen diese ganzen Texturen. Wie speichern wir die ab? Im einfachsten Fall als Rastergrafik oder, was OSM2World auch unterstützt, Vektorgrafiken. Aber OSM2World kann Bilder auch zur Laufzeit erzeugen. Das ist dann zum Beispiel sinnvoll, wenn auf dem Bild Text draufstehen soll, wie auf diesem Verkehrsschild. Es ist auch sinnvoll, wenn man andere Dinge mit Texturen anstellen will. Zum Beispiel, so Verkehrsschilder kommen ja in ganz unterschiedlichen Formen. Und damit man nicht ein Bild für die Vorder- und die Rückseite von jeder Art von Verkehrsschild braucht, nehme ich einfach den Alpha-Kanal, also die Transparenzinformation von der Vorderseite, kombiniere sie mit einer Metalltextur, die für alle Verkehrsschildrückseiten gleich ist und bekomme damit mit der Hälfte der Anzahl der Texturen trotzdem den gewünschten visuellen Effekt. Wenn ich so viele Texturen zur Laufzeit erzeuge, möchte ich die natürlich irgendwie trotzdem effizient übertragen können und deshalb unterstützt OSM2World auch noch ein weiteres Konzept aus der Computergrafik, nämlich die Texturen einfach in einen sogenannten Texturatlas zusammenzupacken, damit man ein großes Bild hat statt ganz viele kleine. Das ist aus verschiedenen Gründen oft performancemäßig vorteilhafter. Und noch zuletzt ein Feature, das es schon lange kann, aber das halt auch sehr wichtig ist, weil das im OSM-Tagging oft vorkommt. Material und Farbe können unabhängig voneinander variiert werden. Und man will natürlich nicht ein Bild auf der Festplatte haben für ein rot gestrichenes Haus, eins für ein grün gestrichenes Haus, eins für ein bisschen dunkler grün gestrichenes Haus. Und deshalb wird die Farbe erst zur Laufzeit an die Textur ranmultipliziert. Das erlaubt das Unterstützen von diesen gängigen Tagging-Schemata, aber auch zufällige Variationen, wo es ein bisschen die Monotonie aufbrechen kann. Gut. Es sind schon ein paar Neuigkeiten am Rande angeklungen, aber ich möchte mich nochmal darauf konzentrieren, was ist denn jetzt wirklich alles neu in letzter Zeit? Einmal, die Liste der Backends, aus denen OSM2World OpenStreetMap-Daten laden kann, ist um einen Eintrag länger geworden, nämlich um Geodesk. Geodesk ist eine sehr praktische Datenbank, bei der ich im Grunde den OSM-Planeten in ein anderes Dateiformat überführe, das nur ein klein bisschen größer ist als das normale PBF, aber das beliebige Anfragen relativ komplexer Art auf diesen Datensatz erlaubt. Und das ist inzwischen mein Mittel der Wahl, wenn ich Teilserver mit OSM2World aufsetzen möchte. Auch etwas, wo relativ viel Arbeit reingeflossen ist, Level of Detail. Wenn man Grafik in Echtzeit darstellt, dann sind die ganzen Details, über die man sich sonst so freut, weil sie halt gut aussehen, irgendwann oft eine Bürde, weil sie halt die Grafikkarte in die Knie zwingen. Und diese ganzen Details sind eigentlich ja gar nicht so wirklich wichtig, wenn das Gebäude vielleicht ein bisschen weiter von der Kamera weg ist. Dann sieht man sie ja sowieso nicht. Und um sich das zunutze zu machen, ist es eben bei 3D-Darstellungen üblich, unterschiedliche Detailstufen zu unterstützen. Und das ist jetzt auch für so ziemlich alle Objekttypen in OSM2World implementiert, dass sie eben in unterschiedlich hohen Detailstufen angezeigt werden können. Zum Beispiel Gebäudefenster können theoretisch als echte Geometrie dargestellt werden, sie können als sich wiederholende Textur dargestellt werden oder sie können einfach komplett weggelassen werden. Ein, ich sag mal, Unterfeature von Level of Detail ist die Texturkamera. Ein häufiger Trick, um eben die Performance zu verbessern, ist es, 3D-Geometrie durch ein Bild vor dem Objekt zu ersetzen. Und damit man dieses Bild vom Objekt nicht von Hand malen muss, habe ich eben eingebaut, man kann die Geometrie einfach in OSM2World abfotografieren. Und weil ich ja vorhin erwähnt habe, man braucht für Physical-Based Rendering mehr als nur eine Farbtextur, werden diese anderen Arten von Texturen natürlich auch gleich mit erzeugt bei der Gelegenheit. GLTF habe ich angesprochen, aber noch nicht verraten habe ich, GLTF kann OSM2World jetzt nicht nur schreiben, sondern auch noch lesen. Das ist deshalb nützlich, weil man manchmal halt vielleicht an die Grenzen dessen stößt, was man mit den prozeduralen Modellen und mit dem, was OpenStreetMap Tagging kann, ja, wenn man an diese Grenzen stößt und eben noch mehr Details haben will. Wenn ich zum Beispiel ein Gebäude modellieren will, das man mit OSM-Tags nicht mehr vernünftig abgebildet bekommt. Oder hier im Beispiel zu sehen, wenn ich gerne Autos auf meinen Parkplätzen stehen haben möchte. Dann möchte ich nicht Code schreiben müssen, der ein Automodell generiert, sondern ich mache es wie alle anderen auch. Ich mache meinen Blender auf und modelliere mir so ein schönes Auto. Schreibe in die Config-Datei, wo ich die Datei, in der ich das Auto abgespeichert habe, finde und lade dann einfach das 3D-Modell dazu und ergänze daher diese prozeduralen, also per Code aus OSM-Daten erzeugte 3D-Geometrie mit diesen von Hand gemachten 3D-Modellen. Damit da ein bisschen Abwechslung reinkommt, kann ich, wenn ich für ein Objekt mehrere verschiedene Modelle habe, also vielleicht verschiedene Automodelle, die zufällig zur Laufzeit auswählen. Und ich kann sogar noch die Hauptfarbe von dem Modell zufällig variieren. Das verbessert hinterher auch die Performance, weil es trotzdem nur eine Art von Material ist. Und es bringt eben ein bisschen mehr Abwechslung in die Optik rein. Auf der Exportseite habe ich mich auch relativ viel mit GLTF beschäftigt. Zum einen wird jetzt auch die Binärversion von GLTF unterstützt, die einfach ja, deutlich kompakteren Output liefert. Man kann den Output hinterher auch nochmal automatisch komprimieren. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man die Modelle übers Web verteilen will. Unterwegs werden so Browser-Requests, also die Antworten darauf, normalerweise sowieso komprimiert. Also warum nicht noch ein bisschen Plattenplatz sparen, indem man die gleich komprimiert auf der Platte vom Server ablegt. Man kann die GLTF-exportierten Modelle mit Texturen zusammenpacken, dass man wirklich nur eine Datei hat, in der das komplette Modell mit allen Texturen und allen drum und dran steckt, was bequem ist. Oder man kann Texturen, die in verschiedenen Modellen verwendet werden, separat speichern, damit man sie nur einmal hat und in ganz vielen Modellen referenzieren kann. Man kann das auch mischen, die Strategien. Zum Beispiel vorhin habe ich ja dieses Beispiel gezeigt von einem Verkehrsschild, wo halt das Ortsschild ist, wo der Name des jeweiligen Ortes draufsteht. Das braucht man natürlich im Rest der Welt überhaupt nicht. Also kann man auch solche Texturen direkt in die Datei reinpacken und Texturen, die man halt wirklich überall braucht, so die Asphalttextur für die Straße und die Dachziegel, die dann extern referenzieren, damit man sie nicht dupliziert. Eine gute Performance-Optimierung ist auch immer, wenn man möglichst wenig Meshes hat. Das bedeutet in vielen Engines möglichst wenig Draw-Calls und ist wirklich spürbar schneller. Das heißt, OSM2World kann das jetzt auch. Es kann, wenn es ganz viele Asphaltflächen gibt, die zu einem einzigen großen Dreiecksmesh zusammenfügen und dann bei Bedarf das sogar auch dann noch tun, wenn die Objekte unterschiedliche Farben haben. Und auch ganz nett, wenn man eine Bounding Box angibt, kann der Output sauber auf einen bestimmten Rand beschnitten werden, dass man also keine Geometrie hat, die übersteht. Warum das alles? weil ich in der Lage sein wollte, 3D-Kacheln zu erzeugen. Und ja, dafür brauche ich eben am besten GLB-Dateien, die sauber am Rand beschnitten sind, die auf bestimmte Boundingboxen generiert werden können. Und ja, das heißt, ich kann jetzt mit OSM2World zuverlässig auch für große Bereiche 3D-Tiles erzeugen. Während dem Bereich unterwegs ist, denkt bei 3D-Tiles natürlich gleich an den Celsium 3D-Tiles-Standard. Und ja, nachdem das eben der gängige Standard ist, unterstütze ich den inzwischen auch. Das bedeutet im Wesentlichen, dass ich außer dem 3D-Modell noch zusätzlich Tileset-JSON-Dateien erzeuge, in denen eben die nötige Metainformation drin ist, damit man weiß, wo auf der Welt dieses 3D-Teil denn hingepackt werden soll. Was gerade noch in Arbeit ist, aber in den nächsten Wochen auch fertig werden sollte, ist, dass es dazu noch mit den in der neuesten Version vom Celsium 3D-Teil-Standard vorgesehenen Implicit-Root-Tiles eine Möglichkeit gibt, quasi das globale Inhaltsverzeichnis für den Kachel-Layer auf eine Art und Weise abzuspeichern, wo man direkt per Berechnung draufkommt, wo unter welcher URL die gesuchte Teil ist, ohne sich durch einen Tileset-Baum durchhangeln zu müssen. Ich habe eine kleine Demo dafür gebaut, die auf der OSM2World-Website verlinkt ist. Ist auch noch nicht ganz so weit, wie ich mir wünsche, unter Mobile jetzt gerade noch nicht so super performant, aber es wird. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit auch gleich noch beim Carlos bedanken, der in den letzten Jahren relativ fleißig und sehr geduldig mit mir ja, verschiedene Methoden ausprobiert hat, um dieses Frontend zu bauen. So sieht das dann aus. Relativ minimalistisch, man hat ein Suchfeld, um sich ein Ad anzuschauen und kann mit der Maus dann eben die 3D-Teils navigieren. Es ist trotzdem sehr schön, finde ich, weil man einfach eben die 3D-Modelle dann auch mal anschauen kann, wenn man OSM2World nicht auf dem eigenen Rechner installiert hat. Noch ein paar Schnelldurchlauf durch ein paar weitere Neuerungen. Es gibt in OSM2World jetzt ein Library-Interface, also wenn man Java oder Kotlin-Umfeld unterwegs ist und OSM2World direkt als Library einbinden möchte, ist das jetzt problemlos möglich. Ich habe OSM2World dafür auch in kleinere Stücken zerlegt, damit man nicht die ganzen Abhängigkeiten von der Desktop-Version einbinden muss, wenn man eigentlich nur halt die Kernfunktionalität als Library braucht. Ja, und auf der Liste der Nutzungsmöglichkeiten von OSM2World darf neben 3D-Teilservern, Programmbibliothek und der schon länger bestehenden grafischen Oberfläche, die man zum Beispiel als direktes Feedback beim Editieren benutzen kann, auch nicht fehlen, dass OSM2World natürlich auch eine Kommandozeilenschnittstelle hat und die jetzt auch ein bisschen besser geworden ist. Ich habe gesehen, die Liste der Optionen, die da unterstützt wurde, wurde schon sehr, sehr lang und nicht alle Kombinationen von Optionen machen Sinn. Also die Optionen, wo es darum geht, die grafische Oberfläche zu starten, zu kombinieren mit der, die gerade einen Teilserver starten sollen, ergibt einfach keinen Sinn. Und deshalb habe ich das, so ähnlich wie zum Beispiel Git es tut, in Subkommandos gruppiert, die eben eine bestimmte Aufgabe ausführen und dann auch nur die Optionen nehmen, die zu dieser Aufgabe passt. Damit das bequem benutzbar ist und nicht in einem ganz langen Rattenschwanz von Optionen mündet, habe ich mir sinnvolle Defaults überlegt für alle Optionen. Das heißt, im Grunde reicht es, um so ein Bild zu rendern, einfach nur die Eingabedatei und die Ausgabedatei zu spezifizieren. OSM2World erkennt, okay, die Ausgabedatei endet mit PNG, also will ich vielleicht eben kein GLTF-Modell erstellen, sondern ein PNG-Bild direkt rendern. Es nimmt an, okay, er hat nichts anderes gesagt, also will er vermutlich, dass Naden oben ist, möchte vermutlich, dass die Standardtexturen verwendet werden, möchte ein sinnvolles Seitenverhältnis von dem Bild. Ja. Für eins muss noch Zeit sein. Ich möchte mich dafür bedanken, dass ich in den letzten 6 Monaten im Rahmen des Prototype Funds durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Ziemlich viele von den Neuerungen, die in diesem Vortrag gezeigt wurden, sind in diesem Zeitraum entstanden. Wer wissen will, welche genau und was ich alles eigentlich noch machen wollte und bisher noch nicht geschafft habe, der kann diesen Blogpost da lesen. Bedanken möchte ich mich auch bei der OpenStreetMap-Community, denn ohne euch hätte ich keine Daten, die ich rendern kann. Und dann möchte ich mich nicht zuletzt natürlich auch bei euch bedanken, dass ihr mir so fleißig zugehört habt und ich freue mich dann gleich auf eure Fragen.
Vielen, vielen Dank auch von mir. Sehr spannend. Es sind viele Fragen. Ist es möglich, Bereiche aus der Karte zu exportieren und 3D zu drucken, um eine taktile Karte zu erzeugen? Kann man gegebenenfalls die Höhe der Gebäude dafür einfach anpassen?
Also prinzipiell ja, man kann 3D-Modelle von einem beliebigen Kartenausschnitt exportieren. Man muss dazu sagen, dass ein bisschen Nachbearbeitung nötig ist, weil die Modelle, so wie sie sind, halt schon fürs Rendering eher optimiert sind. Das heißt, sie bilden zum Beispiel nicht immer ein schön geschlossenes Volumen. Das heißt, also ein bisschen Nachbearbeitung ist nötig, aber es haben Leute erfolgreich OSM2World generierte 3D-Modelle erzeugt. Es ist übrigens auch dieser gängige Service, TouchMapper meines Wissens heißt der, mit dem man taktile 3D-Modelle erzeugt, da steckt OSM2World-Code drin. Zwar leider noch nicht mit dem neuen Library-Interface, sondern einfach per Copy-Paste, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch.
Okay. Wäre es möglich, ein Fassadenbild, zum Beispiel Panorama Max, normalisiert auf eine Gebäudeseite zu projizieren?
Theoretisch möglich, aber ich habe bis jetzt keinerlei Funktionalität in die Richtung. Also wenn da was gemacht werden sollte, dann gehe ich eher davon aus, ich versuche gerade ein bisschen dieses 3D-Modell-Repository wiederzubeleben, was es schon seit ein paar Jahren gibt, und eben zu erlauben, dass man Modelle von dort dann in OSM2World einbindet. Und man könnte natürlich dort von Hand ein GLTF-Modell erzeugen, die entsprechende Texturen draufkleben, wenn die Lizenz es erlaubt, und dann auf die Weise in OSM2World bekommen.
Wird es auch dynamisches Laden unterstützen, damit man in JOSM arbeiten kann und im Hintergrund dann OSM2World aktualisiert wird?
Bis jetzt wird das nicht unterstützt. Bis jetzt muss man immer noch Steuerung R drücken, damit es neu lädt. Im Prinzip spricht aber nicht viel dagegen, und ich spiele auch mit dem Gedanken, vielleicht mal ein JOSM-Plugin anzubieten, damit man die 3D-Vorschau dann halt nicht als eigenes Fenster hat, sondern als sich live aktualisierendes Vorschau-Panel in JOSM direkt.
Wie kann ich einzelne Modelle möglichst einfach beitragen? Welche würden dir noch fehlen?
Also im Zweifel mich kontaktieren oder im Issue-Tracker. Ich folge auch im Community-Forum natürlich dem OSM2World-Tag. Also man erreicht mich. Die Modelle sollten dann natürlich GLTF-Modelle sein. Und ja, was mir fehlt, eigentlich noch fast alles. Ich habe relativ wenige handgemachte Assets bis jetzt im Standardstil. Das meiste sind tatsächlich prozedurale Modelle. Also einfach schauen, was fehlt, oder halt einfach nochmal auf mich zukommen und ausführlicher drüber sprechen.
Gibt es Informationen, die bisher in OSM grundsätzlich nicht erfasst sind, beziehungsweise standardmäßig nicht, aber einen Mehrwert für OSM2World bilden würden?
Es gibt relativ wenig Informationen, die in OSM noch überhaupt nicht erfasst werden, die mir da einfallen. Aber natürlich sind viele, viele Dinge, die OSM2World schon auswertet, in der Fläche nicht vorhanden. Also OSM2World kann theoretisch sehr viel auswerten. Alle möglichen selten verwendeten Attribute, sogar Fensterdetails und dergleichen. Also im Prinzip ist es nicht so sehr, dass es Dinge gibt, die OSM überhaupt noch nicht kann, sondern eher, dass das, was OSM2World unterstützt, halt sehr, sehr weit über das hinausgeht, was in OSM üblicherweise schon vorhanden ist.
Ist es realistisch, Texturen aus Satellitenbildern oder dem digitalen Zwilling zu beziehen?
Ich sag mal, wenn man in die Richtung gehen würde, ist es realistischer, das einfach bei der Anzeige zu kombinieren. Also gerade jetzt, wo 3D-Teil-Unterstützung verfügbar ist, lässt sich das relativ einfach machen, zum Beispiel in Celsium.js unten ein Satellitenbild hinzulegen und oben dann halt den 3D-Modell-Layer von OSM2World draufzusetzen. Das ist, glaube ich, wenn man das Ergebnis haben will, der einfachste Weg. OSM2World selber verwendet aktuell immer nur generische Texturen, also keine Fototexturen von der konkreten Stelle, sondern eben ein allgemeines. Das Gebäude hat eine Ziegelwand, also tue ich halt eine Ziegeltextur draufkleben.
Magst du noch weitere Gebiete in deine Demo aufnehmen?
Natürlich, ja. Eigentlich wollte ich das sogar noch vor der Vosges machen. Ich habe im vor der Vosges so eine Phase, wo ich ja ganz viel noch schnell fertig bekommen will und meistens davon halt besten, aber ich halt noch die Hälfte schaffe. Das Ziel wäre zumindest Dach hinzubekommen, also den deutschsprachigen Raum und die Schweiz. Und das ist auch realistisch. Es ist eigentlich nur daran gescheitert, dass beim Einbau der Festplatte in meinem Server erstmal hinterher alles kaputt war und ich eine Woche gebraucht habe, bis es dann wieder gelaufen ist.
Okay, eine Frage stelle ich noch. Magst du, wie gut funktioniert der Workflow in Gebieten außerhalb von zum Beispiel Großstädten?
Also im Prinzip funktioniert er auch. Es gibt halt einfach weniger zu sehen. Das liegt auch dran, also ich meine, zum einen sind die nicht so detailliert gemappt. Man merkt schon den Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Bereichen auch. Bei Dingen, die es auf dem Land gäbe, ich meine, man kann auch dort Dachformen erfassen und dergleichen, es wird halt einfach nur nicht so oft gemacht. Der andere Punkt ist, OSM2World hat tatsächlich da noch ein bisschen Objekte, die einfach noch nicht unterstützt werden. Also zum Beispiel, man könnte ja auch Land Use Farmland oder so deutlich interessanter darstellen, als das momentan der Fall ist. Ja, da muss einfach noch jemand ein bisschen Code Contributions machen.
Gut. Es sind zwar noch mehr da, aber bezüglich der Zeit würde ich jetzt Schluss machen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt hier hin. Und ja, 10:10 Uhr geht's weiter. Und nochmal einen hauslichen Applaus.